Ja, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Das freut mich sehr, dass Sie sich heute wieder so zahlreich zu unserem heutigen Produktupdate-Call zum KBI Global Sustainable Infrastructure Fund eingewählt haben. Mein Name ist Leopold Kick, ich bin Marketing Manager bei Amundi Deutschland am Standort München und ich werde Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten. Ja, heute sprechen wir über Infrastruktur und da freut es mich sehr, dass wir heute meinen Kollegen Herrn Jonas Fahnemann aus Frankfurt zugeschaltet haben. Herr Fahnemann ist Key Account Manager und Spezialist für die KBI Force bei Amundi. Jonas, wir haben uns schon lange nicht mehr unterhalten. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr.
Bevor ich dir jetzt aber gleich das Wort für deine Präsentation und für die nächsten in etwa 20 Minuten übergeben möchte, möchte ich mit Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, nochmal ganz kurz durch die, ich sag mal, letzten organisatorischen Informationen durchgehen. Wie gewohnt bei unserer Produkt-Update-Call-Reihe erhalten Sie im Nachgang die Präsentation und den Audiomitschnitt via Follow-up-E-Mail zugeschickt. Fragen können Sie natürlich jederzeit rechts unten im Chatfenster einfügen. Keine Sorge, das ist anonym, nur wir können die Fragen von Ihnen lesen. Und alle Informationen zu weiteren spannenden Amundi-Veranstaltungen erhalten Sie entweder am Ende dieses Calls auf unserer Vertriebspartnerseite im Web oder auch in unserem Follow-up-E-Mail. So, Jonas, jetzt lass uns direkt mal in das Fachliche reingehen zum Fonds. Wie gesagt, wir haben uns schon lange nicht mehr unterhalten. Wenn ich mich recht entsinne, war unser letztes Update, unser letztes Gespräch zum Fonds tatsächlich im Oktober 2022. In der Zeit ist einiges passiert. Und ja, wir wissen, dass Infrastruktur immer wichtiger wird und wirklich sehr relevant ist. Aber warum ist es denn so? Infrastruktur spielt auch natürlich bei der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle und es gibt hier ganz großes Nachbesserungspotenzial. Es ist zum Beispiel so, dass in bestimmten Sektoren ein Drittel der Ernte in den Produktionsschritten, also von der Ernte bis zum Endkonsumenten, verloren gehen. Oder tatsächlich auch, dass in großen Städten ein hoher Anteil des Trinkwassers durch einfach lecke Leitungen verloren geht. Also Sie merken schon, es gibt hier ein hohes Nachbesserungspotenzial, aber natürlich auch ein hohes Investitionspotenzial. So, Jonas, aber jetzt möchte ich dir gerne das Wort übergeben. Wie gesagt, wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr zu dem Fonds gesprochen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn du vielleicht so die, ja, einordnest, wie hat sich der Fonds im schwierigen Marktumfeld letzten Jahr entwickelt und wie sieht es denn eigentlich für dieses Jahr aus?
Ja, vielen Dank, Leopold, für die Einladung. Und freut mich, dass Sie heute so zahlreich eingeschaltet haben. Ja, wie du schon gesagt hast, der Mund wird schon seit längerer Zeit nicht mehr zum Fonds gehört, kein Update gegeben. Deswegen möchte ich auch gleich den Disclaimer am Anfang geben. Ich weiß nicht, ob ich in 20 Minuten es schaffe, durch alle Folien durchzugehen. Geben Sie mir vielleicht auch 5 oder 10 Minuten länger. Dafür haben wir heute, glaube ich, einen spannenden Einblick in die Entwicklung 2022, aber auch ja, ein paar interessante Investitionsbeispiele und auch einen Ausblick mitgebracht heute. Springe ich vielleicht gleich mal hinein auf die Seite 2. Und Sie kennen diese Folie vielleicht von vielen anderen Produkt-Update-Calls von uns auch schon. Nochmal den Rückblick, was haben sich eigentlich 2022 auf der Aktienseite getan? Wir sehen, dass gerade die ganzen großen Aktienindizes, das sind jetzt die MSCI-Indizes, ob es jetzt Europa, Japan oder China oder Amerika ist, wir sehen deutliche oder haben deutliche Rückgänge am Aktienmarkt gesehen. Teilweise in den USA sehen wir MSCI USA fast -20%. In Europa kommt immer darauf an, welchen Indiz man anzieht. Ein Euro-Stoxx war, glaube ich, eher auf -15. Die MSCI Europa war etwas besser. Aber deutlich negative Aktienmarktperformances. Wenn man sich dagegen jetzt ansieht, den KPI Sustainable Infrastructure hat sich da in dem Zuge recht gut geschlagen. -3,3% nach Kosten. Das finde ich doch eine sehr, sehr starke Entwicklung insgesamt. Von der Seite hat sich der Fonds, glaube ich, in diesem sehr herausfordernden Umfeld wieder einmal ja, doch bewiesen. Und gezeigt, dass doch so ein robustes Investment mit einem starken Dividendenfokus, langfristigen Fokus auf langfristige Cashflows, langfristig stabile Erträge, dass das durchaus in so einer volatilen Phase, die wir haben aktuell und die auch uns sicherlich weiter begleiten wird, doch ein sehr attraktives, sehr interessantes Investment im Portfolio sein kann. Vielleicht nochmal mehr Details, wie hat sich der Fonds letztes Jahr entwickelt, auch versus der Peer Group, beziehungsweise versus der Benchmark, die Peer Group schauen wir uns später noch an. Und da sehen wir, wenn ich jetzt auf letztes Jahr gucke, hier unten auf Jahr 2022, sehen wir trotzdem eine recht hohe Diskrepanz zwischen dem Fonds minus 3,3 und der Benchmark plus 5,5. Das ist, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, doch ein eher ungewöhnliches Bild. 2019 Outperformance, 2020 deutliche Outperformance, 2021 deutliche Outperformance. Und da so ein bisschen kommt 2022 so ein bisschen als, ja, als spezielles Jahr hervor. Warum das so ist, zeigen wir Ihnen gleich. Vielleicht trotzdem noch zwei, drei weitere Informationen hier. Langfristig über 5 Jahre und über 3 Jahre schlägt der Fonds seine Benchmark aber weiterhin deutlich. Das sehen wir hier oben auf der Reißen, auf der oberen Seite. Und somit natürlich auch einen entsprechenden ETF, der auf dem Index wäre. Damit sehen wir immer noch die starke Performance und wir schauen uns später auch nochmal risikoadjustiert an, dass das Fondsmanagement immer noch einen exzellenten Job macht. Wir sind mittlerweile bei 1,55 Milliarden Assets under Management, ein extrem starker Zuwachs in den letzten 1,5 Jahren. Vielleicht auch da an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank auch an Sie, an die Investoren für Ihr Vertrauen. Freuen uns da sehr über den positiven Anklang des Fonds. MSCI Rating schwankt immer zwischen Double A, also Zweifach A und Dreifach A. Aktuell ist ein Zweifach A, kommt immer so ein bisschen darum an, wie gerade die Allokationen sind. Morningstar Rating weiterhin bei 5%. Jetzt war vielleicht nochmal das, was ich anfangs hier erwähnt hatte. Woher kommt, kam die, ja, doch die, zumindest die Underperformance im letzten Jahr im Vergleich zum S&P Infrastructure Index? Und da gibt es eigentlich ein großes Hauptmerkmal, was dazu geführt hat, oder ein großer Punkt. Und zwar ist natürlich, wir haben jetzt oben mal abgefragt, abgetragen, den Ölpreis Brent in Euro gerechnet. Normalerweise wird dieser Index ja in Dollar gerechnet. In Euro gerechnet, da sehen wir, dass er in der Spitze fast aufs Jahr gerechnet, im letzten Jahr der Ölpreis in Euro fast 70% zugelegt hat. Und jetzt ist das, jetzt wenn man sich natürlich anguckt, der KPI Sustainable Infrastructure, ist ja auch Sustainable im Namen, ist ja ein nachhaltiger Fonds, nachhaltige Infrastruktur wird hier investiert. Und wenn man hier unten guckt, die Korrelation vom Fonds zum Brent Crude Oil ist vom KPI Sustainable Infrastructure 0 und vom S&P Infrastructure Index, der Benchmark, 0,32%. Das heißt, dann muss man 3,2 ist ein Faktor. Von der Seite sehen wir hier, dass ein Teil der Performance oder der besseren Performance des, der Benchmark letztes Jahr durchaus durch den extrem starken Ölpreisanstieg zurückzuführen ist. Natürlich ist das nicht alles. Es gibt wahrscheinlich auch andere Faktoren im Portfolio. Es gibt immer die eine oder andere Allokation. Aber ein Haupttreiber war der starke Ölpreis und Gaspreis, wovon wir, weil wir in diesem Bereich nicht investiert sind, weder in Unternehmen, die Öl und Gas fördern, noch in Pipeline-Herstellern in diesem Bereich, noch in anliegende Unternehmen, die vielleicht damit zu tun haben. Dadurch haben wir aktuell davon nicht profitiert oder damals nicht profitiert. Und danach sieht, dass diese Unternehmen auch riesige Cashflows an oder riesige Cashreserven aufgebaut haben und in den Bereichen jetzt auch wahrscheinlich Buyback-Programme kommen und sowas, dass wir auch, dass jetzt dieser Effekt noch ein bisschen nachträgt. Das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt.
Jonas, darf ich dich ganz kurz noch unterbrechen? Du hast ja gerade schon gesagt, es gab auch andere Faktoren für diese, für diesen Performance-Unterschied. Wenn wir uns jetzt mal das letzte Jahr beispielsweise anschauen, dann war das natürlich geprägt durch den starken Ölpreis, aber auch durch den starken Dollar. Hatte das auch Einfluss im Endeffekt auf die Performance?
ist eine sehr gute Frage. Haben wir uns tatsächlich auch schon mal im letzten Jahr angeschaut, weil das war auch ehrlich gesagt eine Vermutung auch von einigen unserer Kunden. Natürlich sieht die Performance im Dollar bei weitem nicht so gut aus. Da sieht man dann nochmal, glaube ich, 5, 6, 7% schwächer. Aber der Unterschied jetzt, sage ich mal, von, wenn man die gleiche Performance einmal in Euro wechselt und einmal in Dollar, war überraschenderweise auch nur 0,5%. Das heißt, ja, es hatte auch einen kleinen Impact, aber halt nur 0,5%. Und wir glauben schon, dass ein großer Anteil aus diesem Öl- und Gaspreisanstieg kam. Und ja, das ist eigentlich so eine Zusammenfassung. Vielleicht springe ich nochmal ein bisschen weiter. Wir haben es, du hast ja auch am Anfang schon erwähnt, wir haben eigentlich gerade so ein bisschen so einen perfekten Sturm, Perfect Storm, wenn man so sagen, sagt im Englischen, aus, ja, Krieg in der Ukraine, Russland, extrem hoher Inflation, Angst um Rezession, gleichzeitig beginnt ein Wettlauf um Investitionen in den Nachhaltigkeitsbereich. Hier ist der Inflation Reduction Act zu nennen, auf den wir später nochmal hineingehen. Und ein doch sehr hohes, ja, unsicheres Umfeld. Und dann natürlich Investitionen, noch einen Punkt habe ich natürlich vergessen, der extrem starke Zinspreis, der extrem stark angestiegene Zins, Leitzins in den USA und Europa, ist natürlich ein sehr, ja, volatiles Umfeld, gerade für Aktien. Und da sind natürlich Infrastruktur, ja, Investitionen, Fonds, gerade in dem Bereich spielen ihre Stärken aus. Weil wir investieren in Unternehmen, die meist in Bereichen unterwegs sind, in Sektoren unterwegs sind, wo es extrem hohe Markteintrittsbarrieren gibt, die häufig ja schon fast monopolistisch aufgestellt sind, monopolistische Verträge haben, die langfristig sind, die häufig an die Inflation gekoppelt sind, die häufig staatlich, ich würde schon sagen, besichert sind, wo der Staat im Hintergrund steht als Investor, wo stabile, langfristige Cashflows generiert werden, also wirklich über 20, 30, 40 Jahre, die planbar sind und wodurch natürlich auch interessante Dividendenrenditen erzielt werden können. Und gerade in diesem Zusammenhang, den wir erwähnt hatten gerade, dass jetzt auch der Staat die Energiewende also immer häufiger als Investor auftritt, um die Energiewende voranzutreiben, das unterstützt diesen Sektor unfassbar. So ein Investitionsvolumen, wie wir jetzt gesehen haben, haben wir, ich glaube, in den letzten 20, 25, 30 Jahren nicht gesehen. Und genau das, was du gesagt hast am Anfang, Leopold, der Nachholbedarf ist riesig und deswegen sind wir sehr, sehr positiv, was den KPI Sustainable Infrastructure angeht und den Sektor an sich. Jetzt springe ich vielleicht nochmal weiter. Sie haben es anfangs erwähnt, nachhaltige Infrastruktur ist ja schon auch ein bisschen anders als vielleicht klassische Infrastruktur. In was wird investiert? In Unternehmen, die Lösungen anbieten. Das ist immer ganz wichtig für uns. Lösungen für die Energiewende, das heißt, ob es erneuerbare Energien sind oder Energieeffizienz vorangetrieben wird oder ob es Leitungen sind, Smart Grid Infrastruktur nennen wir das immer auf Neudeutsch, aber auch Wasserinfrastruktur. Wir haben es gerade wieder gesehen, in Frankreich ist es so trocken wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Und wenn man dann sieht, in Südfrankreich, da ist wieder vor kurzem einen schönen Artikel im Handelsblatt, dass auch dort 50-70% des Trinkwassers in den alten maroden Leitungen, die über 100 Jahre alt sind, einfach versickern, dass wir uns das künftig nicht mehr leisten können, weil immer weniger Regen, Regen, der vom Himmel fällt, ist klar, dass wir da auch an die Wasserinfrastruktur viel stärker investieren müssen. Und das Gleiche gilt auch für Deutschland. Da müssen wir was tun, sonst haben wir bald im Sommer einfach kein Wasser mehr. Ressourcenknappheit für Nahrungsmittel, Lagerung und Transport. Wir haben eine steigende Weltbevölkerung. Bis 2050 werden wir 10 Milliarden Menschen auf der Welt sein. Die müssen versorgt werden, die müssen ernährt werden. Und ganz wichtig, auch relativ neu in dem Fonds, seit einem halben Jahr ungefähr, ist der Unternehmen, die halt die digitale Infrastruktur vorantreiben, weil das auch so ein wichtiger Faktor nach vorn gerichtet ist. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, in was investiert der Fonds nicht? Wir investieren nicht in Öl- und Gaspipelines und ja, Unternehmen, die Öl und Gas fördern. Wir investieren nicht in Mautstraßen, wir investieren nicht in Flughäfen. Das sind ja sonst häufig die klassisch genannten Infrastrukturinvestitionen, die man so nennt, aber das ist für uns alte, nicht nachhaltige Infrastruktur, dreckige Infrastruktur, in die investieren wir nicht. Umgekehrt, in was investieren wir? Nochmal ganz klar definiert, Wasserinfrastruktur, intelligente Stromnetze, wir investieren in erneuerbare Energien, digitale Infrastruktur, Abfallwirtschaft und Recycling, Nahrungsmittel, aber da natürlich nur Transport und Lagerung, nicht die Erstellung. Also und vielleicht dazu noch erwähnt am Rand, natürlich auch in Unternehmen, die das ermöglichen, also nicht nur die Wasserinfrastruktur bauen, sondern auch die Profiteure sind, die das natürlich auch alles planen und dann auch anschließend umsetzen. Das ist für uns nachhaltige Infrastruktur. Jetzt haben wir auch ein Investitionsbeispiel. Wir haben ein neues Unternehmen im Portfolio, und zwar das Unternehmen heißt ChargePoint, das der Marktführer in den USA für Ladeinfrastruktur und also nicht nur von Fahrzeugen, aber also überwiegend von Fahrzeugen, aber auch für sagen wir Batterien. Und das sehr Spannende an dem Unternehmen ist, dass sie zwar ja die Ladeinfrastruktur für Privathaushalte zur Verfügung stellen, dass sie einbauen, aber dass sie dies tun, und das finde ich sehr, sehr spannend, mit einem 7-jährigen Software-Abo. Sie verkaufen jede Wallbox, die sie zu Hause haben, verkaufen mit einem 7-jährigen Software-Abo und sie müssen dann anschließend halt langfristige, stabile Cashflows generieren. Und das ist sehr spannend, weil zum Beispiel aktuell der Anteil der reinen Hardware, die verkauft wird, tatsächlich der Umsatzanteil bei 90% liegt, aber über die nächsten Jahre der Softwareanteil aufgrund dieser Verträge auf 25% erhöht wird. Ein sehr spannendes Geschäftsmodell, sehr langfristig ausgelegt. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt hier, ich weiß, aber auf langfristige Cashflows. Und das Interessante ist auch daran, dass im Laufe der Zeit durch diesen Softwareverkauf die Bruttomarge von aktuell 20% künftig auf 40% ansteigen wird. Und besonders interessant ist das in dem Zusammenhang, dass der Ausbau von Elektrofahrzeugen in den USA ja gerade am Beginn ist. Der Zyklus, der Wachstumszyklus beginnt gerade und wird durch zum Beispiel den Inflation Reduction Act, auf den ich, wie gesagt, da nochmal eingehen werde, erfährt nochmal extremen Rückenwind. Und genau solche Unternehmen suchen wir, die einen interessanten Punkt des Wachstumszyklus sind, die vielleicht am Anfang noch stehen, wo ihre Bruttomargen sich deutlich erhöhen, in dem Fall sogar verdoppeln und die interessante Lösung anbieten, um die Mobilität voranzutreiben, die Elektromobilität, den Wandel vom Verbrenner hin zum Elektroauto und somit zu mehr Klimafreundlichkeit vorantreiben. Ein Lösungsanbieter aus unserer Sicht. In dem Fall ist es ein Marktanbieter, der absolute größte Marktanbieter, der Marktführer in den USA. Der nächste Wettbewerber ist 7-mal kleiner. Das heißt, in dem Sinne haben sie auch eine Art monopolistisches Unternehmen hier wieder, die ihre Marktführerschaft anhand ihres guten Geschäftsmodells auch weiter ausbauen wird. Also eine spannende Investition, immer wieder spannende Unternehmen, die den Weg ins Portfolio finden. Vielleicht jetzt mal noch ein Stück weiter, einen Blick tiefer ins Portfolio. Wie sind wir aktuell allokiert? Aktuell haben wir Profiteure von Infrastruktur, sind aktuell bei 17,6%, die klassischen Versorger 48,8% und die Betreiber von Anlagen, zum Beispiel Offshore-Windparks, liegen bei 33,6%. Vielleicht schauen wir uns jetzt nochmal weiter an.
Jonas, wenn ich dich nochmal ganz kurz unterbrechen darf. Jetzt sehen wir hier im Endeffekt die Sektorallokation. Könntest du vielleicht auch noch was zur Länderallokation sagen? Und vor allem natürlich auch, sprechen wir jetzt hier im Endeffekt nur über die Industrieländer oder kann das Fondsmanagement auch in die Emerging Markets investieren?
Auch das eine gute Frage. Also vielleicht den Emerging Markets haben wir vorweggenommen. Wir können, oder Fondsmanagement kann bis zu 20% in die Emerging Markets investieren. Aktuell sind wir sehr breit diversifiziert über viele Länder und Regionen hinweg. Größter Anteil ist aktuell natürlich auch aufgrund der vielen Investitionsprogramme die USA mit tick mehr als 37%. Und wenn man jetzt die anderen, sagen wir mal, drei, vier großen Positionen dazu nimmt, Großbritannien knapp 10%, Deutschland 7%, Kanada 6,5% und sonst auch viele weitere europäische Länder, weil natürlich gerade in diesen beiden Regionen, USA und Europa, und das war ja auch so ein bisschen unsere Story, die wir in den letzten 1,5 Jahren immer wieder erzählt haben, die großen Investitionspakete nach Corona, aber auch in die Infrastruktur in den USA und Europa gerade diesen Sektor wahnsinnig vorantreiben. Und deswegen ist natürlich kein Wunder, dass wir gerade Europa und USA sind wir führend, dass wir gerade in den Sektoren beziehungsweise in den Ländern oder Regionen besonders stark investiert sind. Ja. Vielleicht nochmal ein Performance-Vergleich, den wir gemacht haben über die allgemeine Morningstar Peer Group, auf die Infrastruktur Peer Group. Da sieht der KPI Global Sustainable Infrastructure weiterhin extrem gut aus. Kann man nur so sagen. Trotz auch des letzten Jahres, wo man vielleicht gegenüber nicht nachhaltiger Infrastruktur vielleicht ein Tick schwächer unterwegs war, sieht das immer noch sehr, sehr gut aus. Eine Größe, die ich immer sehr, sehr spannend finde, ist, wie verhält sich das Portfolio oder der Fonds in Aufwärtsphasen und in Abwärtsphasen. Und ich glaube, für uns alle ist es immer sehr wichtig, dass Investitionen, die wir tätigen, immer ein bisschen mehr Upside, also ein bisschen mehr Downside haben, also ein bisschen ein arithmetisches Chancen-Risikoprofil haben. Und wenn wir es mal vergleichen, den Fonds versus also im Vergleich zur Benchmark, sieht natürlich extrem gut aus, in Phasen, wo die Aktienmärkte nach oben gehen, steigen, sind wir mit 83% dabei und im Fallenden bei 53%. Aber auch im Vergleich zum MSCI World, der ja auch gerade im letzten Jahr doch relativ stabil war, im Gegensatz zu vielen anderen, auch eher großlastigen Unternehmen, Fonds oder ETFs, sind wir trotz auch letzten Jahr mit 83% in Aufwärtsphasen dabei und verlieren nach unten hin, wenn der MSCI World um 100% fallen würde, nur knapp 75%. Also auch hier das asymmetrische Risikoprofil weiter intakt und finde ich weiterhin sehr gut aus. Und noch klarer wird es, und das finde ich eigentlich einer der stärksten Charts, die wir haben, der Vergleich, wenn wir uns angucken, Risiko versus Ertrag. Und wir haben jetzt hier mal abgeleitet, hier auf der linken Seite sehen wir den Ertrag, den Return und dann also natürlich alles PA. Und unten ist es die Volatilität. Und das ist seit der Auflage, war hier am 1. Juni 2019, ist die Anteilsklasse, haben wir es mal hier draufgelegt und haben geschaut, wo liegt der MSCI World, wo ist die Benchmark, der S&P Global Infrastructure Index und wo ist der Fonds. Und ich finde, nach wie vor sieht man, bei weniger Volatilität hat man höhere Erträge mit dem KPI Sustainable Infrastructure. Und ich glaube, immer die langfristige Betrachtung ist immer die wichtigste. Ob es mal ein Jahr gab, was vielleicht mal etwas besser war oder schlechter war im Vergleich, ist jetzt immer auf lange Sicht eigentlich nicht mehr, aus meiner Sicht nicht die Relevanz, nur die langfristige Performance. Und die langfristige Volatilität ist das Entscheidende. Und da sieht der Fonds nach wie vor extrem gut aus. Was auch sehr erfreulich ist, und ich habe mich da anfangs auch schon mal bei Ihnen bedankt und möchte es auch gerne noch ein zweites Mal tun, sind die Zuflüsse. Wir haben den Fonds nach Deutschland gebracht. Das war Juli 2021, war ungefähr hier. Da haben wir angefangen, den Fonds nach, also nicht nur hier vorzustellen, sondern hier auch erstmal handelbar zu machen. Der Fonds war vorher in Deutschland nicht kaufbar bei keiner Bank und auch über die großen gängigen Plattformen nicht. Das haben wir dann gemacht, haben ihn hier angemeldet in Deutschland, haben ihn handelbar gemacht, haben die Verträge mit aufgenommen und hat unser erstes Webinar, ich weiß noch, Anfang Juli 2021. Und von der Seite möchte ich mich hier auch nochmal von dem ganzen Team von Amundi Deutschland bei Ihnen sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie uns auch in der frühen Phase schon, wo wir vielleicht noch kein Milliardenfonds waren, die Vertrauen gegeben haben, dass Sie in uns in den Fonds investiert haben und würden uns auch weiter freuen, wenn Sie das weiterhin tun. Und hoffen natürlich, dass diese regelmäßigen Produkt-Update-Calls, wo wir immer wieder versuchen, neue Informationen zu geben, das vielleicht auch ein weiterhin gutes Gefühl geben, dass sie die richtige Entscheidung mit uns getroffen haben. Also sehr erfreulich, dass wir jetzt knapp über 1,5 Milliarden Euro an Fondsvolumen haben. Wirklich, ja, freuen uns da tatsächlich sehr. Jetzt noch ein vielleicht in Richtung ein bisschen in Richtung Ausblick zu kommen, und ich hatte das jetzt ein paar Mal angesprochen, der Inflation Reduction Act. So, Punkt mal so, perfekt. Was ist der Inflation Reduction Act? Ich meine, ich glaube, die meisten von Ihnen haben es schon gehört. Das ist eigentlich die Antwort von Joe Biden auf die hohe Inflation, um diese hohe Inflation für die Wirtschaft, aber auch für die breite Masse in der Bevölkerung ein wenig abzufedern. Und hierfür wurden insgesamt, glaube ich, 430 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, wovon aber 370 Milliarden mit dem Fokus Klimaschutz und Nachhaltigkeit investiert werden. Und das hört sich erstmal einfach wie ein anderes weiteres Konjunkturpaket an. Aber, und das haben sicherlich auch schon mal meine Kollegen vorher mal erwähnt in Calls oder in ihren Gesprächen mit Ihnen, für die Kollegen von KPI, für die Portfolio-Manager, war dieser Inflation Reduction Act wirklich ein Game Changer, so haben sie das genannt, weil es einfach, ich gebe mal vielleicht zwei, drei Beispiele, warum sie das so denken, weil es halt sehr auf sehr lange Sicht gesehene Steuervorteile gibt, für zum Beispiel Kauf von Elektroautos, für die Wirtschaft, die dazu animiert wird, mehr ihrer Produktion in die USA zu verlagern, und zwar vor allen Dingen für den Bau von Batterien und für Elektrofahrzeuge. Aber auch wurden weitere Steuererleichterungen zur Verfügung gestellt, um halt die Bevölkerung umweltbewusster agieren zu lassen, um mehr Energie zu sparen, um energieeffizientere Häuser zu bauen, um Emissionen zu reduzieren, zum Beispiel von Gas- und Kohlekraftwerken, um einfach die komplette Industrie mehr Richtung in eine nachhaltige Richtung zu verändern. Und jetzt können Sie sagen, ja, okay, ist ja schön in den USA, verstehen wir, fließen natürlich nochmal Milliardenbeträge gerade in diesen Bereich ein. Aber, und das ist das Spannende, Europa gerät in den Zugzwang. Und zwar, was heißt das konkret für Europa? Der Standort für Unternehmen, global agierende Unternehmen, wird in Europa unattraktiver. Man hat die Angst, dass mehr Unternehmen von Europa in die USA abwandern. Und das ist jetzt auch gar keine unberechtigte Angst. Ich denke immer an die Batteriefabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin, wo am Anfang noch es hieß, wir bauen die komplette Batterie dort vor Ort. Und jetzt hat schon Elon Musk umgeschwungen und gesagt, nee, wir produzieren nur noch Teile dort und der Rest produzieren wir in den USA, um diese Steuervorteile zu nutzen. Also das ist keine Angst, die jetzt unbegründet ist, sondern es ist schon relativ deutlich und passiert schon relativ nah. Auch vor kurzem geisterte, glaube ich, auch ein Artikel durchs Internet, wo lokale Gouverneure in Texas und in Arizona nach Deutschland gekommen sind und Energie Unternehmen, die besonders viel Energie nutzen, für ihre Produktion anzusprechen, um diese in die USA zu nutzen mit niedrigen Energiepreisen, mit langfristigen Steuervorteilen. Und das ist schon eine Realität, die doch vielleicht mehr da ist, als man denkt. Was hat das jetzt alles mit dem Sustainable Infrastructure zu tun? Klar, die Investitionen in die USA unterstützen uns natürlich. Wir haben es ja erwähnt, knapp 38% der Fonds in US-Unternehmen investiert. Hier sollten diese wieder von den Direktinvestitionen und Subventionen, langfristigen Steuererleichterungen massiv profitieren. Aber die EU wartet auch nicht nur ab, sondern die EU wird jetzt auch handeln. Es sind verschiedene Ideen, die aktuell besprochen werden. Man spricht von einem Green Deal Industrial Plan, wo ein dreistelliger Millionenbetrag zur Verfügung gestellt werden soll, um in klimafreundliche Technologien zu investieren. Man prüft einen eigenen Souveränitätsfonds für gemeinsame europäische Großprojekte, um auch hier klimafreundliche Technologien voranzutreiben, aber auch Unternehmen vielleicht ein bisschen mehr Spielraum zu geben bei dem Wandel von einem vielleicht noch nicht nachhaltigen zu einem eher nachhaltigen Unternehmen zu werden, hinsichtlich jetzt CO2-Ausstoß zum Beispiel. Aber auch ein Repower-EU-Fonds wird besprochen, um auch die ganzen Kosten, die man jetzt auf der Energieseite durch zum Beispiel den Ukraine-Krieg, durch die gestiegenen Gaspreise auch ein bisschen abzufedern. Hier ist eine Summe von 250 Milliarden Euro in der Diskussion, um die Unternehmen unter die Arme zu greifen und auch hier dem Inflation Reduction Act etwas auch überzustellen. Ich meine, ich habe gerade vor kurzem gesehen, Frau von der Leyen war in Washington und auch verschiedene andere Vertreter waren in Washington, versuchen in den USA ein bisschen den Inflation Reduction Act ein bisschen aufzuweichen, aber am Ende, und das ist halt, glaube ich, das Wichtige für uns als Investoren im Bereich nachhaltige Infrastruktur, wie man es dreht oder wendet, USA und Europa werden weiter massiv Geld in diesen Bereich pumpen und Profiteure werden nachhaltige Infrastrukturunternehmen sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende und ich sehe auch, ich bin ja auch schon deutlich über der Zeit, über den 20 Minuten. Lassen wir noch vielleicht zwei Folien nochmal Revue passieren. Also ich glaube, die globalen Trends, die wir anfangs der Leopold schon genannt hat und ich auch zum Teil auch erwähnt hatte, Bevölkerungswachstum, Wandel von zu einer CO2-neutralen Wirtschaft, wir müssen mehr Menschen nach vorne gerichtet ernähren. Wir brauchen viel mehr erneuerbare Energien. Wir brauchen eine Ladeinfrastruktur zum Beispiel für Elektroautos. Wir haben diese riesigen globalen Trends, die uns natürlich unterstützen. Ich finde, Megatrends ist mal so ein bisschen so abgegessen, aber es sind halt die Treiber langfristig. Und was aber dazu kommt, das ist eigentlich für uns in den letzten 18 Monaten der große Hebel nochmal, sind diese unfassbaren großen staatlichen Investitionen und Subventionen. Und die sollten halt nicht nur den Infrastruktursektor, sondern wirklich den Bereich nachhaltige Infrastruktur fördern. Also hier ist das, glaube ich, der Rückenwind für uns. Und wenn ich jetzt noch einmal den Fonds kurz zusammenfassen darf, dann will ich halt nochmal sagen, also wir haben in diesem KBI Global Sustainable Infrastructure Fonds erstmal einen extrem erfolgreichen Fonds, der mit 5 Sternen von Morningstar gerated ist, sehr gutes Upside-Downside-Capture, arithmetisches Chancenprofil. Wir haben eine super Dividendenrendite von 3,5%. Wir schütten dementsprechend auch, haben hohe Ausschüttung. Wir haben einen starken Nachhaltigkeitsfokus, MSCI ESG Rating, 2A. Haben wir einen sehr besonderen, sehr innovativen Ansatz. Investiert wird in Unternehmen, die Lösungen, das ist immer das Wichtige, Lösungen für die Ressourcenknappheit von Wasser, Nahrungsmitteln und dem Ausbau von erneuerbaren Energie und natürlich auch digitaler Infrastruktur anbieten. Und gerade sag mal, die althergebrachte Infrastruktur, Flughäfen und Mautstraßen, Öl- und Gaspipelines, die investieren wir nicht. Und was vielleicht das Letzte noch daran, was besonders für uns, für mich immer ein sehr großer Faktor war und auch für unsere Kunden bei der Selektion: Wir haben jetzt nicht bei Amundi einfach gesagt, wir haben jetzt einen PM geheiert und jetzt haben wir einen neuen Fonds erstellt. Nein, wir haben mit KPI ein Team gekauft, einen Asset Manager gekauft, der seit 21 Jahren spezialisiert ist auf diesem Sektor. Seit 21 Jahren machen sie nichts anderes, außer auf ihrer Natural Resources Plattform Strategien in diesem Bereich sind, zu managen. Und in dem Sinne kennen sie jedes Unternehmen global seit extrem langer Zeit, sie kennen das Management, sie kennen den Sektor extrem gut. Und das zeigt sich in der langfristigen Performance, die exzellent ist. Das war von meiner Seite. Vielen, vielen Dank und entschuldigen Sie, dass ich doch ein paar Minuten länger gesprochen habe als erwartet.
Vielen Dank, lieber Jonas. Danke dir für deine Ausführungen, für deine ja ausführlichen Erläuterungen zu dem Fonds, zu KBI und zu der Strategie, die dahinter steckt. Man merkt auf jeden Fall, du brennst dafür, natürlich auch für das Thema, aber ich muss auch zugeben, es ist auch auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes. Da werden wir vermutlich in Zukunft auch noch sehr viel davon hören. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, jetzt sind wir wirklich deutlich über der Zeit. Ich möchte Ihnen Sie nicht Ihrer Mittagspause berauben oder Sie müssen vermutlich auch ins nächste Meeting. Von dem her, ich mache es ganz kurz. Ich möchte Ihnen im Endeffekt nur noch kurz zwei Veranstaltungen anbieten, die wir haben. Einmal am 21. März ist der nächste KBI-Fonds in unserem Produktupdate-Call dran und dieses Mal Energy Transition, also natürlich auch ein sehr spannendes Thema, vor allem auch in der aktuellen Zeit. Und am 23. März, also nächste Woche Donnerstag um 13 Uhr, gibt es wie gewohnt alle zwei Wochen unseren CIO-Markt-Update-Call mit Helene Windischbauer und einem der wichtigsten Volkswirte in Deutschland, Professor Dr. Jens Südekum. Und wir sprechen darüber, wie sieht es eigentlich mit der Inflationsentwicklung in Deutschland und Europa aus? Was dürfen wir erwarten? Was kann man auch natürlich dagegen tun? In diesem Sinne, Jonas, vielen herzlichen Dank nochmal für deine Ausführungen und ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich so zahlreich eingewählt haben. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir Sie auch bei der nächsten Veranstaltung von Amundi in Deutschland begrüßen dürfen. Machen Sie es gut und Ihnen weiterhin eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.